Ja, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Self-Defense-Box-Podcast. Heute wieder mit dem großartigen
Jan, hallo.
Und mit mir, dem Dom.
Hallo, Dom.
Ja, die letzte Folge, die wir hatten, war ja mit dem ernsthaften Mario. Ich habe immer seriös gesagt, ich habe serious mit seriös 1:1 übersetzt. Kann man machen, ist aber schlecht. Das ist eigentlich der ernsthafte.
Ja.
Habe ich jetzt auch gelernt. Auf jeden Fall, der arme Kerl, ich hatte ja natürlich dann direkt sein Intro komplett versaut, ne? Und ja, aber auch eine schöne Folge. Wir haben dann auch mal so ein bisschen über das Thema gesprochen, wie man denn das Training gestalten kann, wenn man Menschen wirklich dazu hinbringen möchte, dass sie sich auch wirklich verteidigen oder dass sie nachher kämpfen können. Da sollte man dann vor allem am Anfang erstmal eine angenehme Lernatmosphäre schaffen etc. Hatten wir auch schon mal vor einem Jahr, zwei oder drei drüber gesprochen. Aber ich fand das einfach jetzt nochmal interessant, das mit Mario aufzugreifen. Das war echt eine gute Kiste. Und war auch gut angekommen bei den Leuten. Ja, aber heute haben wir ein ganz anderes Thema. Und zwar, wir haben da schon mal ganz kurz, haben wir das mal angesprochen. Und zwar das Prinzip aus den Combatives, dieses Surprise Aggression Speed. Und als wir da mal so Kraft-Mager-Prinzipien aufgezählt haben, ja, ich zähle ja im Grunde Kraft-Mager auch mit zu den Combatives, weil letztendlich ist es ja aus militärischem Nahkampf entstanden. Und was war früher militärischer Nahkampf? Combatives. Von wem stammt es? Von den Engländern und den Amerikanern. Ja, vielen lieben Dank. So, und deswegen haben wir uns aber heute mal gedacht, gerade so in den zivilen Combatives-Organisationen, die wir so vor allem so in Europa haben, ist ja immer so dieses Surprise-Aggression-Speed-Modell und ja, Surprise-Aggression-Speed nutzen wir natürlich auch, das ja unseren Anfängern so ein bisschen beizubringen, gerade am Anfang, wo sie halt noch nicht dazu wirklich in der Lage sind, jetzt so, ja, eine, ja, ich sag mal, natürlich soll man das auch nicht, aber ich sag mal, wo sie nicht dazu in der Lage sind, ich sag mal, eine duellhafte Kampfsituation zu bestreiten, ja. Das soll man natürlich auch nicht, um Gottes Willen, bitte nicht darin einlassen. Aber wir sagen ja immer, im Grunde befindet man sich in so einer, ja, ich sag mal, so schön asymmetrischen Situation, ja. Es sind mehrere oder die Person ist größer, sie ist stärker, sie ist möglicherweise bewaffnet. Also ich bin quasi in einer unterlegenen Position. So definiere ich jetzt einfach mal asymmetrisch, weil es halt ein Ungleichgewicht vorherrscht. So, und dann versuchen wir natürlich dann auch unseren lieben Kundinnen und Kunden beizubringen, pass auf, um das jetzt zu kompensieren, im Grunde die alte Hit-and-Run-Technik, ich versuche die Person einfach durch Überraschung, durch dann Aggression und Geschwindigkeit quasi zu überrumpeln, um dann mich aus der Situation zu entfernen. So, das klingt jetzt erstmal auf dem Papier und in der Theorie auch absolut super. Ist auch, in meinen Augen, auch vollkommen okay, wenn man das Menschen so unterrichtet. Ja, sonst würden wir das ja nicht tun. Aber wir müssen natürlich immer selbstkritisch sein, ja, so wie wir halt sind. Und uns einfach die Frage stellen, hey, ist das auch immer so leicht umsetzbar? Gerade am Anfang, ne? Weil eigentlich ist ja insbesondere am Anfang, wenn man so gerade, ja, loslegt, sich mit dem Thema Kämpfen und auseinanderzusetzen, da ist dieses Ding so aus dem, ja schon fast aus dem Hinterhalt, so ein bisschen vielleicht in der Situation mitzuspielen, vielleicht eher die unterlegene Position zu tun, als wenn man unterlegen und dann die Person dann mit Aggression und Geschwindigkeit und Härte zu überraschen und dann versuchen, die Person zu überrumpeln, ja schon ein ziemlicher Badass-Move, oder?
Ja, ich habe zum einen direkt so ein bisschen die Assoziation wieder, so dieses Gewalt-Rollenspiel, wo irgendwie so viele der Tarnhosenträger, glaube ich, auch so ein bisschen drauf stehen. Ich habe da auch in letzter Zeit mal so, auch im privaten Umfeld einfach hier da so ein, zwei ganz, ganz gruselige Gespräche mit Leuten geführt, die nicht wissen, was ich so eigentlich mache hier. Also einfach irgendwie, das ist mal so einem Gespräch locker gefallen und dann merkt man immer so gerade, auch so eine gewisse Altersgruppe von Männern haben dann ein sehr großes Mitteilungsbedürfnis und dann redet man mit denen mal so ein bisschen darüber, wie sie denn glauben, wie das so, was das denn so bedeutet und wie sie das denn so sehen. Und also auch da nicht falsch verstehen, ich habe dann nie nach der Meinung gefragt, das wurde mir dann einfach in dem Moment irgendwie so ein bisschen aufgedrückt. Aber ganz oft kommt da so ein Geschmack bei rum von Leute, die irgendwie darüber fantasieren, Situationen zu kontrollieren, die nicht wirklich kontrollierbar sind. Und ich glaube halt, dass du hast auf der einen Seite recht, dass da natürlich auch so ein gewisser Überwindungsfaktor mit zugehört. Ein großer anderer Punkt ist aber auch, ein gewisses technisches Know-how steht mir auf jeden Fall im Weg, wenn ich nicht unbedingt weiß, was eigentlich mein Ziel ist, irgendwie im Aufbau einer Konfliktsituation. Und des Weiteren eben auch, ich brauche ein gewisses strategisches Verständnis dafür, wie ich mich überhaupt irgendwie aufstellen muss, damit ich genau mit diesen Prinzipien irgendwie sinnvoll irgendwas bewirken kann. Weil wenn ich dann einfach ganz, ganz, ganz aggressiv und schnell jemandem irgendwie im Gesicht rumgreife, dann heißt es nicht unbedingt, dass ich da was Sinnvolles mache in dem Moment. Es schadet nicht, wenn ich einfach nur Aggression mitbringe. Das ist nämlich auch so ein Thema, was man gerne unterschätzt. Dass wenn ich Leute sehe, die einfach von Grund auf eine sehr aggressive Einstellung mit in den Alltag mit reinbringen, das sind durchaus auch nicht ungefährliche Menschen. Ne? So, wenn ich verstehe, so wie oft am Tag ich überhaupt nicht in der Lage bin, gerade weil ich einfach irgendwie geistig auch ganz woanders bin, wie auch immer, dann irgendwie dieses Level an Aggression aufzubauen, was man in so einem Moment eventuell braucht. Es gibt Menschen, die stehen so auf. Ne? Also irgendwie fragt man sich auch so ein bisschen, wie wird man so? Aber ja.
Ja. Aber das ist das, wen ich ja wirklich sehr, sehr schätze, ist ja dieser Michel Ruge aus Hamburg, der auch dieses interessante Buch geschrieben hat zum Thema Selbstverteidigung, der ja schon seit Jahren moniert, Leute, denkt daran, wirklich zu lernen, zu kämpfen und sich in Situationen, wo es wirklich die Post abgeht, das bedeutet schon eine Verrohung seiner Person, ja, die ist eigentlich dazu, wie soll ich sagen, das ist ja nicht nur eine Desensibilisierung, sondern wirklich jemanden, also er drückt das extra so ein bisschen überspitzt aus, um dann auch die Leute ein bisschen wach zu rütteln, aber er meint dann so, hey, da gehört natürlich auch was zu, ja, so dieses Ding, jetzt steht da einer vor mir, der will mir jetzt blöd werden, so, und jetzt träume ich, und ich träume, aber jetzt bin ich in der Situation, jetzt denke ich mir so, boah, jetzt schlage ich zuerst zu, ja. Dazu so in der Lage zu sein, das bedeutet schon was. Also da musst du schon, ja, Abstumpfung. Das mal, er sagt nicht Abstumpfung, er sagt Verrohung, so ein bisschen, ne, ein bisschen überspitzter. So. Mhm. Aber es ist dann halt schon, jetzt ist halt dann immer die Frage, die ich mir stelle, ist es jetzt wirklich eine Verrohung oder ist es einfach nur eine logische Konsequenz, die sich aufgrund der Situation einfach ergibt? Und es ist eigentlich gar nicht wirklich jetzt eine harte Abstumpfung, sondern es ist eigentlich nur eine Sache, die jetzt gemacht werden muss. Ja?
Also ich glaube auch, da habe ich viel drüber nachgedacht, weil mich das gerade so am Anfang von ICCS auch sehr beschäftigt hat, weil ich gemerkt habe, so okay, das ist jetzt viel weniger Wettkampf hier und da und viel mehr wirklich auch einfach so ein Fokus auf, ich mache da gerade etwas kaputt.
Mhm.
Und auf einmal hast du halt einen sehr anderen Bezug zu dem, was du da machst, weil gerade irgendwie so Grappling war halt vorher so, ja, man tut sich da irgendwo weh, aber es ist halt irgendwie im Rahmen von Regelwerk und es gibt ja auch Grenzen bei dem, was man da macht und so. Und dann denkt man sich so, klar, das ist für mich halt irgendwie sehr, also das ist dann halt irgendwie hartes Gerangel so, ne? Am Ende des Tages ist das aber immer noch irgendwie einvernehmlich und das ist immer noch irgendwie in Ordnung so, ne? Und dann kam da halt so die Frage für mich auch auf, so okay, warum setze ich mich jetzt so sehr damit auseinander, wie man anderen Menschen wehtut? So, warum mache ich das gerade? Warum beschäftige ich mich das? Warum finde ich das gerade überhaupt, ich sag mal, studierenswert? Warum will ich mich da weiter reinarbeiten? Da kam für mich genau diese Frage eben auf. Geht es dabei darum, um den Gedanken von Dominanz? Geht es dabei um den Gedanken von Kontrolle? Geht es dabei darum, dass ich da jetzt irgendwie Macht, ne? Geht es dabei darum, dass ich mich jetzt irgendwie abstumpfen will und wie auch immer? Und das hat auf jeden Fall irgendwie so eine, das ist auf jeden Fall nicht so monokausal. Da kann sich sagen, es ist genau die eine Sache. Aber ein Faktor, der auf jeden Fall da wahnsinnig stark mit reinspielt, ist halt zu verstehen, ich kann mir meine Lebensumstände nicht aussuchen. Und meine Lebensumstände erfordern das hier und da einfach so ein bisschen, das irgendwie mit an den Tag zu bringen. Und selbst da ist halt das Problem, und das ist eine Falle, sage ich euch direkt von Anfang an, wenn ihr das macht mit dem Bestreben, stärker zu sein oder Macht ausüben zu können oder was da irgendwie für Fantasien bei manchen Leuten mit dranhängen, es gibt immer jemanden, der euch wirklich böse in den Arsch versohlen kann. Und das ist auch egal, auf welchem Level ihr euch bewegt. Also, ob ihr jetzt einfach ein bisschen mal hier und da am Wochenende einen Selbstverteidigungskurs gemacht habt, ob ihr jetzt irgendwie regelmäßig im Training seid, ob ihr auf Wettkampflevel MMA trainiert, ob ihr Amateur-Wettkämpfer seid oder Profis. Es gibt immer irgendjemanden, der euch euren Arsch auf so einem Silbertablett wieder geben kann und man merkt dann sehr gut, das ist ein Spiel, das kann ich nur verlieren. Vor allem, weil ich dann auf dem Weg zu sagen, hey, ich will hier der stärkste, krasseste, wie auch immer werden, werde ich so viel meiner physischen Gesundheit lassen. Das ist kein sinnvoller, gangbarer Weg. Und da muss man halt auch irgendwie gerade in Richtung Trainer da sein, so ein bisschen seine Abgrenzung finden und sagen, ja, bis dahin möchte ich mich verbessern und da möchte ich auch weiter Arbeit reinstecken und das kontinuierlich auch, ohne dabei dann so einem Bild zu verfallen von wegen, ich muss jetzt hier irgendwie der Krasseste am Block sein, weil das ist ein unrealistischer Zustand. So, aber gerade bei dem Lebensumstände aussuchen, das habe ich gerade gesagt, weil ich würde auch eine Welt bevorzugen, in der Gewalt gar keine Rolle spielt. Aber genau diesen Faktor, und das kreide ich sehr groß auch am Schulsystem so ein bisschen an, da wird das nämlich sehr oft in meinen Augen so vermittelt, als ob das irgendwie eine Option wäre, zu sagen, hey, ich ignoriere jetzt einfach, dass ich gerade gehauen werde und dann ist auch alles irgendwie gut. Also ich weiß nicht genau, was sie sich da teilweise so unter vorstellen, aber sobald mir Gewalt widerfährt, habe ich nicht die Verpflichtung, das zu dulden. Und genau diesen Rahmen quasi des übergriffigen Verhaltens, das ausgleichen zu können oder zumindest irgendwie Gegenwehr leisten zu können und zu versuchen, sich da irgendwie sauber zu positionieren, ist in meinen Augen etwas, was sehr, sehr wertvoll ist. Und das eben nicht aufgrund des Gedanken, ich möchte jetzt hier meinen Willen durchsetzen, ich möchte jetzt andere Leute hier irgendwie erziehen oder wie auch immer. Es geht ganz klar darum, hey, über übergriffigem Verhalten geht es einfach nur darum, dass das wieder aufgeräumt wird. Aber diese Verrohung, bis zum gewissen Grad muss ich mich natürlich damit lernen anzufreunden. Ich kann verletzt werden und ich kann andere Menschen verletzen. Das ist dann halt irgendwie ein Thema, das spielt schon eine Rolle. Ich weiß gar nicht, ob das so wirklich schlau ist, in der Konfliktsituation da sehr viel drüber nachzudenken. Weil ich mir halt immer wieder denke, weißt du, wer sich richtig gut kloppen kann? So richtig stumpfe Menschen.
Ja, die nicht viel nachdenken, ne? Die einfach, die gar nicht über die Konsequenzen und so nachdenken.
Und die hauen einfach zuerst, machen sich dann keine Gedanken drüber und dann läuft das auch irgendwie. Weißt du, das ist so, stumpfe Menschen haben da, weißt du, das ist so, auf der einen Seite denkst du dir so, ja, okay, die sind halt irgendwie sehr beschränkt in gewisser Hinsicht, aber in anderer Hinsicht ist das sehr befreiend, sich nicht zu viel Gedanken über irgendwelche Sachen machen zu müssen. Und es gibt in meinen Augen halt einen großen Unterschied zwischen, hey, wenn ich muss, dann möchte ich zumindest eine gewisse Kompetenz mitbringen, für mich einzustehen. Also ich möchte nicht einfach nur auf den Sack bekommen, sondern zumindest möchte ich dabei sehr anstrengend sein oder sowas, ne? Geschweige denn vielleicht auch diese Situation für mich positiv entscheiden können. Also das ist halt eine Sache, das ist zumindest das, was wir irgendwie anstreben im Training. Und mag sich vielleicht manchmal nach mehr anhören, aber das ist das Ziel der ganzen Geschichte, ne? Es geht darum, ein möglichst unangenehmer Gegner zu sein und möglicherweise eben auch jemand, der die Situation für sich entscheiden kann. So, und dann geht es eben darum, im Rahmen der Verrohung, ich glaube, Verrohung ist, wenn man dann Spaß am Messen hat. Ich glaube, Verrohung oder dieses, wo Leute dann komplett abspacen, ist, wenn ich Spaß daran habe und ich sage, ich möchte gerne eine Situation provozieren, in der ich das irgendwie ausleben kann. Ich suche mir vielleicht Räume, in denen ich das kann. Oder ich muss mir oder anderen da was beweisen. Und auch da muss man fairerweise sagen, also ich bin da sehr zwiegespalten aufgewachsen. Ich habe sowohl Lebensrealitäten erlebt, wo Gewalt irgendwie keine super große Rolle gespielt hat. Und wenn, dann war es eher so, es hört sich jetzt auch total bescheuert an, wenn ich das runterrede, ne? Aber dann war es so, da hat dann Papa bei Mama vielleicht Hand angelegt oder sowas. Da war aber nie, da war es als Kind nie drin implementiert. Also das war nie so, dass man da selber irgendwie Angst haben musste in dem Rahmen. Und dann auf der anderen Seite war es halt so, dass gerade irgendwie der Rahmen, in dem ich zur Schule gegangen bin und wo ich auch dann so mehr oder weniger ein bisschen aufgewachsen bin, da war Gewalt dann halt schon eher ein Thema. Und da merkt man halt auch so, je nachdem, wie stark Leute in dieser Sphäre dann aufwachsen und wie stark das die Lebensrealität bestimmt, desto mehr haben Leute das Bedürfnis, irgendwann in der Lage sein zu können, sich selber zu beweisen, das gefährdet mich jetzt nicht mehr. Da nenne ich jetzt keinen Namen, aber fällt dir bestimmt auch ein, zwei Beispiele ein, die du kennst, wo du sagst, hey, das sind Menschen, die haben vielleicht gerade in ihrer Kindheit irgendwie auch Ohnmachtserfahrungen gehabt, weil ihnen Gewalt widerfahren ist und die setzen ihr gesamtes Leben daran oder ihr gesamtes Erwachsenenleben daran, sich da irgendwie mit arrangieren zu wollen. So, und ich glaube, da ist halt der Punkt, wo das teilweise noch nicht mal aus Spaß passiert oder aus einem Fanatismus von wegen so, boah, ich kann jetzt hier Macht ausüben und das ist jetzt einfach geil, so der Schulhof-Bully, sondern vielleicht so ein bisschen mehr so dieses Ding von, ja, jetzt muss ich hier halt irgendwie mir selber beweisen, dass ich das irgendwie geritten bekomme und dass ich nicht mehr Gefahr laufe, dass ich da Fortschritt gemacht habe. Aber Verrohung, ich weiß nicht, ob man das, Verrohung ist, glaube ich, einfach nur, wenn du merkst, so, okay, du hast jetzt gerade jemandem wehgetan und irgendwie hat dir Spaß gemacht. Ich glaube, das ist der Punkt, wo ich sage, da wird es wirklich bedenklich.
Also du meinst, wenn man so leicht sadistische Züge bekommt?
Ja, das oder wenn man sich einfach schon freut, am Wochenende mit den Fußballjungs sich irgendwo auf einem Feld zu treffen, sich da erstmal schön die Fresse zu polieren. Da sage ich halt so, das ist halt speziell.
Deshalb meinte ich eben so, also wie gesagt, der Michel haut das immer gerne raus mit der Verrohung, wahrscheinlich auch, um einfach dann um die Leute zum Nachdenken zu bringen, so wie wir es jetzt gerade auch machen. Aber das ist das, was ich eben meinte mit, ist es wirklich Verrohung oder ist es einfach nur zu dem Zeitpunkt, wo mir irgendwas passiert, dass ich dann etwas mache, was einfach sein muss, um schnellstmöglich und da aus der Nummer rauszukommen, ja? Und wenn es dann einfach schnelle, präzise Gewalt ist und die natürlich auch dann vielleicht schnell hart ist und aggressiv und Aber es muss einfach in dem Augenblick sein und danach ist es gut. Natürlich habe ich danach auch ein schlechtes Gewissen und denke so, oh mein Gott, habe ich dem Menschen jetzt vielleicht zu viel wehgetan? Oh mein Gott, was ist jetzt mit dem? Ja, das wird wahrscheinlich bei allen Menschen, die halt nicht verroht sind, wird passieren. Ja, dass man nachher denkt, oh mein Gott, was habe ich hier eigentlich gerade gemacht? Aber immer im Hinterkopf behalten, ne? Lieber er als ihr, so in dem Kontext. Aber das ist das Ding, ne? So, ich glaube, wie du schon sagst, wenn man jetzt Spaß an der Situation hatte und denkt sich danach schon so, boah, jetzt noch der Nächste.
Ja.
Und das ist, dann sollte man, dann hat man wahrscheinlich dieses Verrohungsding erreicht, ja. Aber wenn man das nicht hat, boah, ich glaube nicht, dass man da wirklich schon von Verrohung reden könnte, ja.
Ja, oder das hatte ich doch auch mal erzählt, dass ich irgendwie diese Situation hatte, dass es passiert mir in letzter Zeit weniger. Ich glaube, ich habe nochmal irgendwie so ein bisschen mehr, weiß nicht, obwohl, keine Ahnung, aber dass manchmal du merkst, dass Leute einen Augenkontakt suchen, weil sie einfach Lust haben, sich zu boxen. Mhm. So, und das ist jetzt letztens mir nochmal passiert, dass ich in der Innenstadt unterwegs war und dann irgendwie so einen Blick kassiert hatte, wo ich mir dachte, so, boah, das ist jetzt so eine scheiß Nummer, weil Rücken willst du ihm jetzt auch nicht kehren, aber wenn du ihn anguckst, dann nutzt er es als Aufhänger. Und das ist so, es ist auch einfach schwierig, mit so Leuten umzugehen, weil da geht es ja nicht darum, ne, es ist, entweder macht man dem dann so viel Angst, wo ich mir auch sage, so, ja, der hat ja Bock drauf. Ne, ob der dann irgendwie Angst bekommt, weil das ist dann wieder so ein simpel gestricktes Wesen, was da vor mir steht. Da ist nicht viel mit, ne, irgendwann kickt das halt, aber dann ist es halt auch zu spät für ihn, sondern das muss halt auch nicht sein irgendwie. Oder für einen von uns zumindest. Und da denke ich mir halt auch immer, das ist so dieses Problem bei der ganzen Thematik. So super simpel entschieden ist das nicht, egal wie viel man trainiert, weil auch da ist es halt so, die Mischung aus mehrere Angreifer ist eh immer ein Thema, wo wir auch ab und zu mal drüber sprechen. Aber eben auch so Geschichten wie, hey, blöde gestartet, überrascht worden, überrumpelt worden oder ich krieg auf einmal irgendwas an den Kopf geworfen oder so. Ich habe heute noch ein Video gesehen, boah, das ist vielleicht wieder so ein Ding, wo ich mir, das ist ja so wahnsinnig bekloppt. Das ist ein Typ in den Vereinigten Staaten, kann man auch durchaus auch von Ghettos sprechen.
Hm.
Und ein Typ, das dann halt witzig fand, mit so gefälschten, das waren quasi, das war Silberschmuck, der so aussehen sollte, als ob da überall Diamanten drauf waren. Ne? So komplett, wenn das immer iced out.
Genau.
Iced out to the max.
Ja.
So, und dann lief er so quasi irgendwie durch so eine extrem arme Nachbarschaft irgendwie in den Staaten. Wo ich auch denke, so, hey, das zieht halt einen gewissen Fokus auf sich, einfach aufgrund der Struktur, die teilweise in diesen Regionen stattfindet.
Ja.
Dass du dann merkst, wer entweder mit was Wertvollem in diese Region reinläuft, ist entweder jemand, der da was zu sagen hat, ne, der halt irgendwie vielleicht in irgendeiner Weise da irgendwie auch vielleicht Gang angebunden ist oder sowas, das ist eh super gefährlich. Oder du bist halt einfach jemand, der sich gerade verlaufen hat. Ne? So, das ist so, dann gehörst du da nicht so richtig hin. Das heißt, du ziehst automatisch eine gewisse Form von Aufmerksamkeit auf dich. Und das war ja eben genau der, in Anführungszeichen, Witz, den er da kreieren wollte. Wo ich mir denke, das ist auf so vielen Ebenen scheiße, was du da gerade machst. Ne? Ungeachtet dessen, was da passiert ist, aber ich finde einfach schon das Setup für das Video super scheiße. So, und dann ist halt irgendwie von einem Typen angequatscht worden, der ihn dann halt irgendwie so ein bisschen belabert hatte und dann hat er irgendwie gefragt, wo er herkommt, offensichtlich halt nicht von da, wie auch immer. Und dann wollte er ihm so die Kette erst abreißen, hat nicht ganz funktioniert, hat ihn so am Arm gehalten und vom Boden einen Stein aufgehoben und ihn quasi so auf ein Auto drauf gedrängt und meinte halt, er soll ihm das Zeug geben, sonst haut er ihm den Kopf mit dem Stein ein. So, da merkst du halt so, dieses gesamte, alles daran schreit so, ne, das ist so ein Ding, hätte man auch vermeiden können, ja klar, aber da bin ich so.
Ja, aber der wollte das ja wahrscheinlich.
Das ist ja der
Witz genau am Video wie die, wahrscheinlich. Das ist ja genau wie dieser eine Idiot, der da vor ein paar Jahren mal durch irgendwelche Hoods gelaufen ist und hat dann von gegnerischen Gangs Signale gemacht. Was weiß ich, ist irgendeiner an einem Blatt vorbeigelaufen und hat einen Crip?
Also es gibt Crips.
Crips, genau. Ja. Und hat dann ein Zeichen von den Crips gemacht. Und der Blatt ist halt total ausgerastet und ist auf den los.
Das sind
hat
ja teilweise nur 15 Meter Unterschied, ne?
Ja, ja. Und meinte dann so, ey, was machst du ja gerade? Du bist doch gar keiner von denen und so. Und dann gab's da richtig, richtig Stress. Und ja, ich weiß nicht, wie viel davon gefaked war. Da muss ja auch mal aufpassen, ne? Und genau, wo man sich manchmal fragt, ja, wo ist jetzt die Kamera her? Mhm. Ja, haben die jetzt ein 800er Objektiv ans iPhone gebunden? 800 Millimeter Brennweite meine ich jetzt. Und der steht jetzt quasi auf der anderen 200 Meter oder 300 Meter auf der anderen Häuserseite und filmt das dann, ja? Oder, also ganz ehrlich, oder steht der direkt daneben und filmt das mit seinem iPhone 16 mit normaler Linse, ja? Wo ich immer denke, boah, ist das jetzt gestellt? Aber auf der anderen Seite, das kann so krass schief gehen, ja? Jetzt mal angenommen. Ja. Und dann wollen sie halt für ein bisschen Engagement machen ja so einen dummen Scheiß, ja? Und bringen sich dann da so hart in Gefahr.
Genau, und da denke ich mir halt so, das hat auch dann nichts mehr von Messen. Da geht es ja darum, dass ich dann gezielt Konflikt suche. Und das ist halt nochmal eine ganz andere Sphäre irgendwie.
Natürlich, wenn das jetzt nicht so ein Social-Media-Typ wäre, sondern jetzt wirklich jemand sagt, hier, also ich gehe vielleicht auch mit dem falschen Fußballtrikot in die falsche Ecke rein, ja, wo ich dann wirklich konkret mir den Stress suche, ja, und möchte mich jetzt kloppen. Das ist für mich ganz klar ein verrohter Mensch, ne? Du hast ja eben schon das Beispiel Fußball gehabt. Da will man ja, ne, einfach, ja. Aber ich persönlich finde, ist es wirklich Verrohung, ja, wenn man sich einfach nur verteidigt, wenn man sich einfach nur lernen möchte zu verteidigen und so im Rahmen seiner Möglichkeiten das umsetzt, was man auch umsetzen kann. Ist das dann wirklich schon eine Verrohung? Und ja, du musst dem anderen halt wehtun. Aber ich finde das halt so ein bisschen schwierig mit der Verrohung. Das soll jetzt keine Verherrlichung sein von Gewalt. Aber ich finde halt immer alles, was irgendwie so eine Klassifizierung ist oder so eine Abgrenzung, die Gewalt als etwas deklariert, was wie so ein Fremdkörper ist. Ja, so nach dem Motto, Gewalt gehört nicht in unsere Gesellschaft. Gewalt ist kein Teil von uns. Und deswegen also halt müssen wir es als etwas Externes bezeichnen und nicht als etwas, was eigentlich leider auch zu uns gehört. Das heißt, ich heiße, dass man zelebrieren muss. Das ist so ein bisschen wie dieser Begriff Umwelt. Ja? Ja. Der Mensch sagt ja auch Umwelt. Der Begriff Umwelt ist eigentlich total bescheuert, weil das bedeutet ja wieder, dass der Mensch zentriert in der Mitte ist und die Welt um ihn herum. Aber eigentlich ist der Mensch ja ein Teil der Welt. Wenn man es jetzt mal so passt, ne? So. Und genauso ist eigentlich auch so ein bisschen bei Gewalt. Gewalt ist jetzt nichts Externes, was nicht unmittelbar was mit uns zu tun hat, sondern eigentlich ist Gewalt ein Teil von uns. Und wenn ich dann anfange, so Sachen zu sagen wie, ja, du bist ja verroht, weil du bist ja gewaltkompetent, du kannst dich ja jetzt verteidigen und wehren.
Es gibt eine Wertung da rein.
Ja, genau. Und es gibt eine Wertung und die finde ich so ein bisschen schade, ja. Weil, ganz ehrlich, ja, wenn man jetzt wirklich in gewissen zum Beispiel, ja, gestern war ein Kunde bei uns, ja, hat ein Probetraining gemacht, ne, liebe Grüße, falls du das jetzt hörst, und ich nenne jetzt keine Namen etc., aber der wohnt halt auch in einem Stadtteil in Köln, da ist es halt ein bisschen knackiger, ne, so. Und ja, und dann meinte er auch so, ja, er hatte jetzt schon zweimal so eine Situation gehabt, ne, also in letzter Zeit waren so zwei Situationen, die ihm halt besonders eingefallen sind. Das eine Ding, das war so ein, ja, ich benutze jetzt einfach mal den Begriff Tallerhuhn, damit alle wissen, was für ein Typ Mensch da jetzt auf ihn zukam, ja, kam so ein Tallerhuhn an, hat ihn irgendwie so angeguckt, ist weitergegangen, hat sich wieder zu ihm umgedreht und meinte, er müsste da irgendwie boxen oder so. Ja, und deutete so an, als wollte er mit ihm kämpfen. Und dann hat er gesagt, ey, was soll das, ne? Geh weiter, ich habe gar keinen Bock auf den Scheiß jetzt hier. So, und dann ist der Typ irgendwie auch interessanterweise gegangen. Hat er irgendwie Glück gehabt. Finde ich auch gut. Alles okay. So, und beim zweiten Ding, meint er, stand er an der Bushaltestelle und ihm hat einfach jemand von hinten ins Kreuz reingetreten. So, jetzt muss man mal vorstellen, der hätte jetzt keinen stabilen Stand gehabt, der wäre im Bus gekommen und wäre jetzt vom Bus gelandet. Ja,
ganz, ja, ganz schlimm. Wenn jemand den Rücken tritt, du kannst so böse fallen.
Ja, so, und jetzt ist die Sache einfach die, jetzt stell mal vor, der tritt in den Rücken, du bist jetzt noch einsatzfähig, ja, und bist jetzt nicht benommen etc., dann musst du ja kämpfen, wenn du das dann noch kannst. Ja, zum Glück hat die Person dann von ihm abgelassen, hat ihn getreten, er ist hingefallen und dann ist er wieder aufgestanden und der Typ hat sich irgendwie verpisst, Gott sei Dank. So, aber jetzt mal angenommen, der hätte jetzt weitergemacht, ja, was willst du denn da machen? Oh, ich möchte kein verrohter Mensch sein, also nehme ich jetzt einfach die Schläge hin, weil er übt Gewalt aus, also ist er ein schlechter Mensch und ich bin ja ein guter Mensch, also verwende ich jetzt keine Gewalt, um mich zu wehren, weil dann bin ich ja verroht. Weißt du, was ich meine? Das ist so, das finde ich auch, ne, so. Ja, also wie gesagt, ich finde das so ein bisschen, ich muss unbedingt, der Michel wollte auch schon ewig mal hier in diesen Podcast rein und ich habe gesagt, wenn du mal in Köln bist, dann geh mal lecker essen, dann kommst du mal in den Podcast, aber dann kannst du dich drauf einstellen, dann müssen wir eine 3-4-Stunden-Schicht machen, ne? Das wär, also wenn, ich glaube, wenn ich mal auf Michel treffe oder du auf Michel triffst, das ist so ein interessanter, schlauer Mensch, das macht unglaublich viel Spaß, mit dem zu reden. Ich glaube, das wird hier Herr der Ringe, die Gefährten, XXL Extended Edition, ja? Director's Cut.
Der Director's Cut, wollte ich genau sagen.
Ja, ja, das wird richtig lang werden. Also da müssen wir den mal einladen. Aber du weißt, ne, aber ihr wisst, was ich meine. Also kommen wir wieder ganz kurz noch auf die Ausgangssache zurück. So, man muss ja ganz klar sagen, Surprise Aggression Speed ist wirklich ein super Ding. Ja, und damit nur die Frage ist halt, die wir uns jetzt stellen ist, ja, die Folge, die wir heute machen, ist eigentlich wahrscheinlich eher so ein Ding für Trainerinnen und Trainer. Ja, ihr könnt ja mal eure Meinung schreiben. Ist es, glaubt ihr wirklich, dass der normale Durchschnittskunde letztendlich mit dem Surprise Aggression Speed Modell wirklich dazu in der Lage ist, im richtigen Moment dann da Vollgas zu geben? Oder würde es nicht eher Sinn machen, dem vielleicht in einem Straßenkontext erstmal an Schlagen und Treten heranzuführen, ja, also im Kampf, also kampfsporttechnische, ne, also Kampfsporttechniken, aber dann im Straßenkontext, dass die Person wirklich lernt, unter Druck zu schlagen und zu treten, also richtig auch mittleres bis wirklich festes Sparring zu machen, um daraus die Zuversicht zu nehmen, was sie eigentlich für eine Schlagkraft hat und eine Power hat, um dann wiederum zu sagen, wenn ich jetzt in einer Selbstverteidigungssituation bin, bin ich dazu in der Lage, jetzt auch auf dem Punkt wirklich hart zuzuschlagen, weil ich ganz genau weiß, dass ich auch hart zuschlagen kann. Weißt du, das ist so die große magische Frage. So, und nehmen wir doch einfach mal das Beispiel hier, ne, unser gewaltkompetenter Ex-Fitnessbox-Trainer Botan, ja, mit dem ich früher halt in Euskirchen auch Thai-Boxen gemacht habe. Ja, ich habe die Geschichte ja schon mal erzählt. Der lief durch Euskirchen, seine Hündin hatte an dem Tag entbunden und dann musste der, als er erstmal mit der rausgegangen ist, weil die Pipi musste, ja, ist er halt rausgegangen und die lief dann da halt rum, war total fertig von der Entbindung, wollte Pipi machen. Ja, dann kam dann halt irgendeine Person aus dem, ja, sagen wir mal so, aus dem nordafrikanischen Spektrum, ja, und wollte ihn überfallen. Hatte auch ein Messer dabei. Botan, der alte Kurde, spricht natürlich auch jede Menge arabische Dialekte etc. Ja, der ist da auch sehr sprachlich begabt. So, hat dann auch versucht, den Typen irgendwie herunterzukochen etc. Der war aber irgendwie auch ein bisschen auf Drogen etc. Der meinte so, ey, der Typ war aber immer noch einigermaßen zurechnungsfähig und ich hatte echt Angst, dass der mir das Messer reinrammt. Dann meinte ich, ja, was hast du gemacht? Ja, da ist der Wahnsinnige einfach auf die andere Seite gegangen. Also wenn der Typ vor ihm stand, hatte rechts das Messer, dann ist Botan quasi auf seine linke Seite und während er den Step gemacht hat, hat er dem mit rechts so eine Bombe verpasst, dass der Typ in sich zusammengebrochen ist. Ja, das war quasi preemptive striking mit surprise aggression speed. Aber ganz ehrlich, es ist natürlich eine absolute Harakiri-Variante und ich glaube, wenn man dann nicht gerade in Bonn-Tannenbusch groß geworden ist, ja, und dann auch so einen familiären, krassen Background hat wie er, ja, und das mache ich jetzt in keinster Weise despektierlich, aber der Typ ist halt die Straße, ja, plus jahrzehntelanges, hartes Sparring, hunderte von Kämpfen im Ring und so, ja, der hat das dann einfach mal abgerufen und hat die Person da im Stehen einfach mal umgepumpt. Und das war auch kein Dummlaber, weil Botan ist kein Dummschwätzer. Ne? Wenn der sowas erzählt, dann war das auch so. Ich kenne den ja schon ewig. So, das heißt also, jetzt ist natürlich die Frage, wow, fällt das jetzt so einem Menschen, der natürlich dann auch entsprechende Selbstwirksamkeit, entsprechendes Selbstbewusstsein hat in seine Körperkraft, in seine Schlagmechanik, in auch das Thema, was du so gerne hast, das Thema Distanzkontrolle, Distanzmanagement, das ist ja alles quasi in Perfektion. Du musst dann so abgebrüht sein wie er, du musst das von der Distanz her hinbekommen, du musst das Timing herbekommen und du musst in dem Augenblick so an dem Punkt sein, dass du sagst, so, wenn ich den jetzt treffe, pump ich den um. Und genauso ist eingetroffen. So.
Du solltest dir die Hand nicht dabei brechen.
Ja. Ja, ich glaube, die ist bei dem so verknöchert, da kann ja nichts mehr brechen. Aber du weißt, was ich meine. Ja. So, und das ist halt das nächste Ding. Du hast vollkommen recht, das kann ja auch noch passieren. Mhm. Gut. So, und das ist jetzt die magische Frage. Ich weiß, ihr Lieben da draußen, wir torpedieren jetzt quasi uns selber, weil wir jetzt gerade auch uns selber und auch unseren Lernmethodenansatz jetzt einfach mal hart in Frage stellen. Aber so sind wir halt. Ja, so ist das Team der Self-Defense Boxen. Das ist jetzt nur Jan und ich sind jetzt stellvertretend dafür. Wenn die anderen jetzt hier sitzen würden, die würden da jetzt auch so ehrlich drüber diskutieren. Und das sind halt die Fragen, die wir uns einfach schon mal so als Selbstverteidigungstrainer stellen. Ja. Auf der einen Seite ist es voll geil, mit diesem Surprise Aggression Speed Modell anzufangen etc. Aber kriegt eine Person ohne Gewaltkontext das Ding auch wirklich umgesetzt? Und das ist die große magische Frage. Ja.
Ich glaube persönlich, das ist eine wichtige Sache, die man sich dabei so im Hinterkopf behalten muss. Also wenn du dir anguckst, wem erzählst du das gerade? Also Du merkst das immer wieder, wenn du Leute unterrichtest, dass die Dinge, die du damals hören musstest, um Fortschritte zu machen, nicht unbedingt die Dinge sind, die die hören müssen, um Fortschritte zu machen. Surprise Aggression Speed ist in meinen Augen ein sehr, sehr wertvolles Tool für Wettkämpfer oder für Kampfsportler. Ne, von wegen, hey, du hast hier nicht den Raum, dich über 3 Runden jemanden anzutasten, guck, dass das erste Ding zählt, da hast du gar keine Lust drauf. Ne? So, das ist ein sehr, sehr valider Punkt. Wenn jemand boxt, sagt ihm Surprise Aggression Speed und das Ding ist, das ist nicht schlecht, schadet nicht. Ne? Also, das ist dann vielleicht der Sprung von jemandem, der so wettkampforientiert technisch sauber boxt und jemandem, der sagt, okay, ich muss jetzt hier irgendwie jemanden voller Disco wegwichsen. Das ist ein sehr, sehr, ich glaube, valider Ort, um diese Kritik anzubringen. Jemand, der nicht in der Lage ist oder der kein technisches Know-how hat, dem zu sagen, setz dein mangelndes technisches Know-how einfach mit sehr, sehr viel Aggression durch. Ich weiß nicht so richtig, was dabei rumkommen soll. Ich glaube, das ist so eine leere Aussage für die meisten Menschen, weil natürlich ist das der bestrebenswerte Zustand, aber den muss er doch irgendwie umgesetzt bekommen. Das heißt, das ist, glaube ich, so ein bisschen so, wie wenn Leute sagen, ja, wenn dich halt jemand fragt, hey, diese oder jene, den Schlag oder diesen Griff, wie auch immer, wie setze ich das um? Und du sagst, ja, mach das einfach. Also denk da nicht immer, mach das einfach.
Mm.
Aber mach das schnell. So. Ah.
Ja, danke für die Präzision.
Mach das schnell und mach es aggressiv, dann geht das besser. So. Ja, aber wenn ich nicht weiß, wohin ich meinen Arm packen muss, dann bringt mir das jetzt auch nicht so viel, dass ich es schnell falsch mache. Ne? Mm. Das ist ja schon eine Sache, wo ich immer sehr viel Wert darauf lege, weil ich das auch gerade beim Grappling hier und da auch mal schlecht unterrichtet gesehen habe in meinen Augen. Oder die Leute das einfach nicht gut umgesetzt haben. Dass du halt, also ich finde, Leute sollten Grapple-Techniken erstmal mit ganz wenig Kraft einüben, weil dann merkst du halt, wo du selber Fehler machst.
Ah.
Also es ergibt auch keinen Sinn, wenn du jemanden trainierst, der dir die ganze Zeit Widerstand leistet, weil dann kannst du es nicht richtig einüben. Natürlich geht es dann auch darum, dass du es auch unter Druck hinbekommst, aber dieses erste Verstehen muss sauber technisch funktionieren. Dann kannst du Widerstand da reinbringen. Und einfach zu sagen so, hey, hier hast du einen Typen, der will gerade den Kopf abreißen, reiß ihm einfach zuerst den Kopf ab, viel Glück. Ja, wenn das jemand kann, brauche ich den nicht mehr. Also denke ich auch ganz bloß gerade so in dieser ganzen Krav Maga-Szene, so, was willst du jemandem, der das kann, der noch beibringen? Ne, also ich könnte so jemandem auf jeden Fall was beibringen und zwar Mittel an die Hand geben, aber so, wenn jemand schon aggressiv sich durchsetzen kann, was willst du dem zeigen, einen 360? Also ich bin da immer so ein bisschen...
Ja, ja.
Also ich
Mario hier, der Ernsthafte, ne?
Der ernsthafte Mario.
Der hatte auch das Thema, der meinte nämlich so, um erstmal auch eine gewisse Zuversicht zu bekommen, er meint so mit den ganzen Weißgurten, dass die erstmal wirklich die Techniken so richtig drauf haben sollen, dass die dann, dass er auch mal guckt, dass Leute mit höheren Gürteln mit denen trainiert und dass der die dann auch schon mal gewähren lässt, nicht bevormundet oder so oder schont, aber schon, dass die so einfach in den Flow reinkommen, dass die einfach die Technik lernen, dass die Gamepläne lernen, ja, dass einfach der Flow entsteht. Er sagt, und dann, wenn sie das dann richtig drauf haben und so und können es dann auch weitestgehend zu einsetzen, dann ist man dann auch irgendwann mal so in Richtung Blaugurt unterwegs. Er meint so, und dann tritt ganz, ganz oft auf einmal der Blaugurt-Blues ein, weil dann die hohen Gurte auf einmal sagen, so, der Weltenschutz ist jetzt vorbei, mein Freund.
Jetzt gibt's aus dem Maul.
Jetzt drehen wir mal den Equalizer ein bisschen hoch,
ja, ja.
Und auf einmal funktioniert das alles nicht mehr als Blaugurt, ja? Was so geil funktioniert, da weil alle sagen, oh, du bist Blaugurt, jetzt ficken wir dich, ne? So.
Ja.
Und auf einmal so, oh, was mache ich denn jetzt als Blaugurt und wie bewege ich, oh, ne? Und ja, du weißt, wie du dich zu bewegen hast, nur jetzt muss die Technik noch besser werden, jetzt musst du, das Timing muss gut werden und so weiter. Und deshalb meint er so, deshalb viele haben halt Blaugurt grundsätzlich als Ziel, was halt auch bei vielen Grappling-System ein sehr, ja, aber es ist schon ein sehr hochgestecktes System für Laien. Also so dieses Ding, so für Leute, die jetzt nicht wie du 3-4 Mal die Woche trainieren gehen, ist das schon so der Blaugurt schon ein recht hoch, ne? Also es gibt auch manchmal Gyms, die gehen damit ein bisschen lapidarer um, aber viele, meint auch Mario, für die ist der Blaugurt so wirklich so dieses Ding, jetzt kannst du kämpfen.
Jetzt
kannst du eigentlich kämpfen, weil jetzt geht es langsam ans Angemachte so. Und
es gibt gewisse Gyms, da darfst du auch unter einem Blaugurt gar nicht aufkreuzen. Also das ist jetzt nicht so hier in Köln das Thema, aber gerade so die ganze Grappling-Elite, die Gyms, die die haben, da darfst du vor Blaugurt gar nicht hin.
Ja gut, ich meine ganz ehrlich, wenn man dann sagt, man macht jetzt Klassenunterschied, ja, so nach dem Motto, die Kurse dürfen dann wirklich nur Blaugurte, weil Weißgurte einfach den ganzen Flow verstopfen, ja, und mit denen halt dann auch nicht vernünftig trainieren kann, wieder auf dem Niveau von Blau und Lila, ja, das kann ja auch sein, ja. Guck mal, das ist ja auch das immer, was die Yoga-Lehrerin mir immer sagen, was ihnen so ankotzt bei Urban Sports, ne, dann hast du irgendeine Yoga Stunde, hast du, sag mal, Yoga Level 1, 2, 3, 4, ja. Und dann sind da irgendwelche Leute, die so irgendein Sports haben und dann haben sie dann halt zeitlich, weil sie so busy sind, den Level 1 Kurs nicht gepackt und sagen dann so, ja, aber ich will heute unbedingt Yoga machen. Dann gehe ich halt zum Level 2 Kurs, sind aber vom Niveau her Level 1, ja, können euch mal sauber einen herabschauenden Hund und verstopfen dann quasi diesen Intermediate Kurs in Yoga, weißt du? So, und genauso, ja. Und dann denke ich auch so, mein Gott, was machst du denn hier? Ja, ich habe hier dafür bezahlt, dann zeig mir das jetzt gefälligst, ne? Das soll ganz, ganz oft vorkommen, so. Und wenn dir das jetzt mal überträgst auf das Thema Weißgurt, Blaugurt, Lila, Braun und so, und du sagst dann wirklich so, ey, wir haben jetzt hier Klassen, wo man nur als Blaugurt rein darf, weil das auch schon wettkampforientiert ist, dann macht das auch einfach keinen Sinn, ne? Ja. Aber kommen wir nochmal ganz kurz zurück zur Selbstverteidigung. Also, wie gesagt, ihr Lieben, halten wir einfach fest. Dieses Prinzip Surprise Aggression Speed ist ein geiles Ding. Ohne Frage. Und wenn ihr dazu in der Lage seid, das von eurer inneren Einstellung her abzurufen, ja, egal welches Level ihr habt, bin ich auch ganz stark der Meinung, könnt ihr es auch wunderbar einsetzen. Dann ist das auch ein super Tool, ein super Prinzip. Aber umso mehr Erfahrung ihr einfach wieder habt, auch in Sachen Sparring, wirklich Leuten ins Gesicht schlagen etc., umso besser wird das Ganze einfach. Ja, umso besser könnt ihr dieses Surprise Aggression Speed einfach auch viel effizienter und auf den Punkt einsetzen. Weil eigentlich geht es ja wirklich darum, die andere Person dann so zu überrumpeln, dass sie einfach nicht mehr weitermachen kann und will. Und das ist halt der ganz, ganz wichtige Punkt. Ne?
So. Eine blöde Frage. Was ist so der Gegenentwurf zu Surprise Aggression Speed? Wogegen grenzt sich das ab? Dass du langsam und liebevoll kämpfst? Nee, oder?
Das grenzt sich eigentlich dagegen ab. Wenn jetzt jemand zum Beispiel blöd wird auf der Straße, der macht da so ein bisschen den Dicken und ich stelle mich jetzt einfach dahin, mache auch Fäuste, gehe schon direkt in so eine Street-Fighting-Position und lasse mich in so ein Duellverhalten ein. Das soll eigentlich dadurch vermieden werden. Das ist so dieser Ansatz.
Wenn du kämpfen willst, pflasterst du den direkt weg. Und wenn nicht, dann lässt du es.
Ja, ja, aber das liegt ja daran, weil die meistens die Combatives-Jungs alle nicht pflastern können. Die können ja alle meistens nicht kämpfen, weil sie nicht aus dem Kampfsport kommen und auch kein Streetboxing etc. machen. Ändert sich mittlerweile. Dank auch, ich glaube auch dank dieses Podcast, ist jetzt vielleicht ein bisschen arrogant, aber das ist einfach so. Die hören das halt auch die ganze Zeit von uns. Leute, Combatives ist cool. Ist okay, aber ihr müsst vor allem als Trainer auch langsam mal kämpfen lernen und man merkt ja auch langsam, was so der Scharia seine Kurse auch in Deutschland immer weit, immer voller werden, immer voller und immer mehr Leute hinkommen. Super, ja. Erstmal dafür auch dicken Respekt an alle, die sagen, ey, wir wollen uns wirklich weiterentwickeln und wollen jetzt nicht nur Combatives-mäßig auf die Pratzen schlagen und uns dann auf einmal ganz stark fühlen. Wir reden jetzt von Trainerniveau, ne? Wir reden jetzt nicht von Endkunden. So, und das ist halt cool. Aber im Grunde ist das die Argumentation. Die Argumentation ist, der anderen Person nicht das Gefühl zu geben, dass man irgendetwas kann und dass man sich eigentlich in diese körperliche Auseinandersetzung wirklich einlassen möchte, sondern dass man der Person vielleicht erstmal so auch so das Gefühl gibt, komm, ne, ich möchte gar nicht etc., die Person wird weiter aufdringlich, die wird weiter blöd und jetzt auf einmal mache ich so einen Überraschungsangriff, nachdem er mir jetzt die Hände weggeschlagen hat oder irgendwas gemacht hat und dann überrumpel ich die Person. Und weil ich der Person halt vorher halt keine Anzeichen gegeben habe, also quasi Pre-Assault-Cues, andersherum, also aus meiner Sicht, dass ich dem da keine Pre-Assault-Cues gegeben habe, ja, lässt er sich dann auch von mir überrumpeln und ist ganz überrascht, dass ich mich jetzt doch wehre und dann wird der von mir, ne?
Ja, das meine ich. Ich habe immer den Eindruck, dass das irgend so ein Gewaltkink ist, den die Leute haben. Weil ich, also, sorry, aber, also, wenn man sich mal wirklich irgendwo draußen gekloppt hat, so funktioniert das nicht. Weil das ist immer so, das ist immer sehr stark irgendwie in so einem.
Ich glaube, es kommt so ein bisschen auf den Gewaltkontext an. Ich glaube, wo es absolut gar nicht, also nur sehr, sehr schwer funktioniert, ist halt, wenn du auf Personen triffst, so in deinem Alter zwischen 15 und 25, die auch vielleicht schon so eine leichte Kampfsportkompetenz haben. Ich meine, du hast jetzt natürlich eine höhere Kompetenz, aber ich rede jetzt mal von den Jungs auf der Straße.
Doch, an wem ich begegne.
Ja, ja, klar, jeder findet seinen Meister. Das heißt natürlich, mein Black Belt bist, ne? Black Belt des Herzens. Aber der Punkt ist so, wenn du jetzt auf so einen Menschen triffst, ja, wird das niemals funktionieren. Ja, ich war ja mal da in dieser Berufsschule mit diesen 6 Auffangklassen und da waren ja 4 Klassen, wo auch schon teilweise Straftäter Ex-Knackis drin waren. Wir reden jetzt von 16-, 17-Jährigen, ja. Und dann haben wir auch über dieses Surprise Aggression Speed halt so gesprochen, weil, ja, die, ne, und dann meinten die alle, also alle, die gesessen haben, alle, die wirklich da ernsthafte Milieu- und Gang-Erfahrung haben, meinten so, ganz ehrlich, also ich persönlich würde jetzt darauf nicht wirklich reinfallen. Mir würde das nicht auffallen. Also wenn jetzt wirklich ein Typ mir im Park blöd kommt etc. und oder ich werde dem blöd und jetzt auf einmal versucht er da irgendwie mitzuspielen, versucht mich dann zu überrumpeln, da wird der bei mir nicht mit landen. So, okay, dann hatten wir so Stunde später haben wir das Thema sexualisierte Gewalt mal aufgegriffen, ja. Und dann meinst du den Frauen so, pass auf, das ist eine heikle Kiste, aber wenn die Typen euch komplett überlegen sind, ja, und du hast jetzt so eine 1:1 Situation und der Typ da macht an dir da rum, etc. Und du gehst vielleicht erstmal hin, spielst eine Sekunde mit, er fühlt sich sicher und denkt, juhu, ich hab sie jetzt und jetzt reißt du ihm die Eier ab, meinte wirklich in allen vier Klassen, alle Typen, die wirklich was auf dem Kerbholz hatten in Sachen Gewalt, meinten alle so, boah, ey, erzählen Sie den Frauen doch nicht solche Sachen, das würde auf jeden Fall funktionieren. Und ich so, echt, Jungs? Ja, ja. Meinte so, weil, ganz ehrlich, wenn ich da irgendwas von der Alten möchte, ne, das ist jetzt die Sprache von denen, ne, von der Uschi möchte, ne, Uschi haben die nicht gesagt, die haben andere Wörter gesagt, ne, von der Shaya, ne, möchte ich da irgendwas von der möchte und fange an, der an rumzuspielen und die macht mit, dann freue ich mich ja. Wenn die mir jetzt voll zwischen die Beine knallt, ja, oder haut mir voll gegen den Hals, das würde mich total aus der Bahn werfen. Haben sie dann so in ihrer Jugendsprache gesagt, ich kriege das jetzt nicht hin, weil ich das auch peinlich fände, wenn ich das jetzt nachmachen würde. So. Und da dachte ich auch so, okay. Ist natürlich jetzt keine empirische Studie, aber das ist das, was wir eigentlich schon immer gesagt haben. Es kommt so ein bisschen auf den Kontext an. Funktioniert das jetzt? So, und wie gesagt, also...
Ich glaube, dabei geht es ja darum, wenn du in deinem übergriffigen Verhalten etwas von deinem Gegenüber erwirken möchtest. Das heißt, will ich Geld von dir haben? Will ich, weißt du, dann ist es so, nämlich, denke ich, vielleicht noch irgendwie. Aber gerade wenn es eben auch dem Konflikt wegen der Fall ist und ich mache mich dann klein, ja, dann... Also, das ist so eine Sache, die... Ich weiß nicht, das habe ich halt auch schon zu oft einfach gesehen, dass irgendjemand sich dann von entweder Person, mit der er sich gerade angelegt hat oder von jemand anderem einfach so richtig blöd so einen Sucker Punch auf den Hinterkopf bekommt oder so. Und das ist so ein Ding, wo ich mir sage, also ich habe ehrlich gesagt, bin ich bisher manchmal ganz gut damit gefahren, wenn, und da ist jetzt, ne, ihr merkt jetzt gerade, da gibt es keine perfekte Antwort drauf, ne? Mhm. Es gibt sehr viele unterschiedliche Szenarien, das wird hier aufgegriffen, aber gerade für meine Lebensrealität hat es oftmals gut funktioniert, wenn du eben im Zweifelsfall ein bisschen lauter gewesen bist, wenn du eben gemerkt hast, so, okay, hey, das, was du da machst, weil gerade auch so optisch werde ich nicht so einsortiert. Ich werde optisch überhaupt, weil das Ding ist halt zum Beispiel, ich habe, für all die jetzt nicht verstehen, was ich sage, ist eine häufige Grappler- und Ringer, ich sag mal, Erkrankung. Wenn man sich den Knorpel in den Ohren bricht, dann kann das zulaufen und dann werden die Ohren so dick, weil es kalzifiziert. Und das sind diese Ringerohren, diese Blumenkohlohren. Und ich bin mit sehr weichem Knorpelgewebe gesegnet. Das heißt, bei mir passiert das nicht so schnell. Mhm. Das heißt, meine Nase ist klein genug, dass man jetzt nicht sagen kann, so, okay, die ist jetzt irgendwie offensichtlich 7-mal gebrochen oder sowas. Und alle Verletzungen, die ich hatte, sind eher so an Arealen, die halt vernünftig wieder verheilt sind. Oder du siehst es zumindest nicht. Also, dass meine Daumengelenke halt komplett im Arsch sind, kannst du halt nicht sehen. So, weißt du, das ist so eine Sache, oder die Knie oder so. Es ist so, das siehst du nicht.
Also du meinst, du siehst jetzt nicht wirklich aus wie das Kammfündchen.
Ja, dann bin ich groß, ja. Okay, häufig, ja gut, ja. Aber dann bin ich halt irgendwie, hab helle Haare, ne, hab auch durchaus, ne, hab keinen super dunklen Vollbart irgendwie
in der Fresse kleben.
So, ja, noch nicht mal das, sondern irgendwie so, ich glaube, dass gerade diese Eigenschaften oft auch so ein bisschen irgendwie respekteinflößender sind, ne. Ich habe schon mal gehört, dass, ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat, ich kann blonde Männer nicht ernst nehmen. Ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, aber fand ich gut, weil die meinten so, das sind für mich Jungs, das sind keine Männer. So, ich weiß nicht, was da irgendwie mitschwingt, aber kann ja sein.
Lass das nicht den Ernsthaften hören.
Auf jeden Fall, wenn du das alles zusammenpackst, dann ist es halt so, dass ich grundsätzlich in einer Verbindung mit der Art und Weise, wie ich auftrete, halt grundsätzlich nicht so wirklich so wirke. Als ob ich überhaupt irgendeine Kompetenz in dem Rahmen habe. Und ich habe gemerkt, dass ich durchaus in Situationen ganz gut damit gefahren bin, dem Typen, der mir auf den Sack gegangen ist, ganz klar zu sagen, ja, ich kann deine Fehleinschätzung nachvollziehen, aber so, ich habe da jetzt keinen Bock drauf, wir müssen das auch nicht machen, aber so, wenn du es machen willst, dann werde ich so unbequem, wie es mir irgendwie möglich ist. So, wenn du das halt in einem gewissen Setting angebracht hast, hat das manchmal einfach schon gereicht in Momenten.
Vielleicht, ich weiß ja nicht.
Stell dir mal vor, ich habe mich klein gemacht vor dem.
Ja, nein, absolut. Ich weiß, also, es gibt da nicht die beste Lösung, ja. Oder die ultimative Lösung, die Universalschlüssel gibt es einfach nicht, ne? Genauso, ich weiß nicht, ob du den Podcast gehört hast mit Mario, wo er das einfach mal so die Gegnertypen quasi klassifiziert wo er ordnet Menschen ja so in drei Gruppen ein. Ne? Einmal so den Idioten, der so einen schlechten Tag hat und einfach versucht, den Driss auf dich zu entladen. Dann gibt es so das Arschloch, ja, das ist so ein bisschen der gesteigerte Idiot, der aber schon leichte Tendenzen hat, dir auch ein bisschen wirklich weh zu tun. Und
der es vor allem nicht zum ersten Mal macht.
Genau, aber der vielleicht noch, wenn man in der entsprechende vernünftigen Auftritt hat und dann, so wie du, dann wahrscheinlich dann doch sehr authentisch und entschlossen wirkt, dann doch einknickt. Und er sagt, die dritte Kategorie ist dann der Bastard.
Ist dann der Soziopath.
Genau, er nennt ihn den Bastard, der einfach nur wehtun möchte. So. Ist jetzt vielleicht auch wieder ein sehr rudimentäres System. Ja, I don't know. Ich weiß es schon. Natürlich klingt das jetzt sehr rudimentär, so Menschen so zu klassifizieren. Aber so hat er es halt mit seinen vielen Jahren von voller Gewalt halt einfach so irgendwann dann für sich so entschieden. Und dann stuft er ja auch dann entsprechend ab, nachdem er dann die Leute entsprechend klassifiziert hat, mit welcher Härte er entsprechend vorgeht. Ich weiß, der Gedanke, der jetzt gerade kommt, holy moly, da musst du aber auch eine verdammte Erfahrung haben, um Menschen so klassifizieren zu können, habe ich mit ihm auch, ich glaube, im vorletzten Podcast schon besprochen, hat er mir auch recht gegeben. Er meint so, das ist jetzt nichts für Lieschen Müller und Max Mustermann. Er meinte dann auch so in dem Podcast bei Lieschen Müller und Max Mustermann, die sollen erstmal einfach Vollgas geben, nicht so wirklich viel drüber nachdenken, natürlich nicht in den Notwehrexzess abrutschen, aber einfach erstmal Gas geben, weil die ja einfach sagen können, hey, pass auf, ich wusste gar nicht, ich hatte so eine Angst, ich wusste gar nicht, in was für einer Situation ich hier bin, ist jetzt gerade keine Rechtsberatung, ihr Lieben, so, und ich habe einfach nur mich verteidigen wollen, ich hatte wirklich Todesangst, so, fertig. Er meint so nur, ich glaube, dass er sich über all die Jahre und diese viele Erfahrung, die er hat, dann irgendwann mal diese Klassifizierung gemacht hat zwischen diesen drei Typen, damit, weil er ja auch schon öfter mal vor Gericht war, ist zum Glück immer freigesprochen worden, aber damit er so für sich so eine Art Handlungsfaden, einen Leitfaden hat, dass er im Rahmen der mildesten Mittelauswahl, ja, immer dann so für sich entscheiden konnte, okay, pass auf, der Typ ist jetzt einfach nur ein Idiot, ich bleib cool, ich klassifiziere den so und gucke einfach, ne.
Muss dabei vielleicht auch nochmal kurz erwähnen, dass der Mario auch lange Zeit an der Tür gearbeitet hat und da kommen solche Situationen einfach häufiger auf. Richtig. Und genau diese Klassifizierung muss ich in einem, ich sag jetzt mal, professionellen Kontext natürlich auch eher machen, ne, also muss so ein bisschen verstehen, mit wem rede ich gerade, was ist letztendlich hier gerade Sinn der Sache. Und wenn jemand einfach gerade Bock hat, wenn jemand einfach mies gelaunt ist, weil er nicht reinkommt, ist es was anderes, als wenn jemand mit der Intention dahin kommt, heute werden Türsteher aufgemischt. Das ist nicht dasselbe Szenario. Und wenn ich dem einen gegenüber sehr autoritär auftrete, dann hat sich das eventuell, dem anderen gegenüber wird das dann halt überhaupt keinen Unterschied machen. Ja. Und eventuell noch das Ganze schön anfeuern. Also das ist das, was ich damit meine. Also im Endeffekt, ich finde halt einfach nur, hört bitte auf, irgendwelche Rollenspiele mit euch im Schlafzimmer, die irgendwelche Gewaltsituationen involvieren, durchzuspielen, weil am Ende des Tages ist es halt irgendwie ganz nett, aber ich merke das halt immer, wenn Leute so einen Quatsch unterrichten, du kommst halt ganz oft dann so, nehmen wir an, und die Liste an Prämissen ist ungefähr 3 Seiten lang. Ich so, ja, aber du willst den Leuten doch was mitgeben, was irgendwie funktioniert, ne, deswegen kriegt die Leute erstmal an den Punkt, dass sie halt, ne, vernünftige, das ist auch was der Scharia hier und da auch irgendwie mal erzählt, diese Warrior Development Drills und so Geschichten, also lass die Leute unter Druck arbeiten, lass die Leute ein bisschen performen, lass die Leute ein bisschen selbstsicher in diesem ganzen Konstrukt werden, gib den Leuten ein bisschen Technik mit und dann erklär den Leuten eigentlich, was bevor es knallt, was sollen die gemacht haben? Gib denen von mir eine Checkliste mit. Ne, die muss jetzt nicht perfekt umgesetzt werden, aber so, wenn ich zum Beispiel ein bisschen boxen kann, weiß ich, wo ich niemanden stehen haben möchte. Wenn ich verstehe, dass sobald ich beim Boxen zum Beispiel in einer gewissen Distanz bin, in der ich treffen kann, kann der andere mich auch treffen. Hm. So, sobald ich das verstehe, weiß ich, dass ich mich anders positioniere. Ich weiß, dass ich in einen anderen Winkel cutten möchte. Ich möchte eine andere Distanz zu meinem Gegenüber haben. Ich suche mir aus, wann ich an eine Distanz reinkomme, in der wir uns gegenseitig berühren können. Weil auch da, deswegen bin ich dazu schon im Surprise Aggression Speed so, wenn ich initiieren kann, alles gut. Wenn ich aber gerade eine Klopperei habe und ich bin, also gerade mit meinem Körpertyp, ne, also einfach groß, ne, schadet es auch nicht, ab und zu einfach mal ein bisschen Distanz aufzubauen, um dann wieder reinzugehen. Ne, weil das denke ich mir auch immer wieder. Deswegen, also im Endeffekt geht es darum, die Leute müssen ein bisschen kämpfen lernen, auf jeden Fall. Die Leute müssen müssen gesteuerte Aggression abrufen können und nicht einfach nur wild um sich schlackern, weil sonst passiert da auch nicht viel. Und dann geht es darum, dass die Leute irgendwann ein Verständnis dafür bekommen müssen, und wann, unter welchen Umständen muss ich was genau dann abrufen? Und wenn das alles zusammenkommt, dann ist die Frage nach Surprise Aggression Speed in meinen Augen gar nicht mehr so gegeben, sondern geht es eigentlich noch darum, okay, wir verfeinern das Ganze jetzt, weil wir jetzt von immer besseren Gegnern ausgehen. Das heißt, wenn dieses Grundkonzept steht, dann muss ich das ja eigentlich nur noch verfeinern und nicht mehr von neu anfangen. Also dann kann ich das ja einfach weiter umsetzen. Das heißt, ich möchte dann vielleicht etwas mehr technisches Know-how mit reinbringen. Ich möchte in der Lage sein, vielleicht auch so ein bisschen wettkampfmäßige Struktur mit reinzubringen, weil das ist die Sache, die ich auch hier und da von Leuten gehört habe, die in den Combatants unterwegs sind, von wegen, hey, das ist geil für, ich überwältige jemanden, aber wenn der kämpfen kann, dann kommt man schnell in so ein Ding, ja. Sobald Duellsituation entsteht, was mache ich dann eigentlich? Ja. Genau. Und da möchtest du halt irgendwie noch was zu bieten haben. Das heißt, das ist das, was die Verfeinerung in meinen Augen ist. Also Grundlage sind, Bewegungsmuster müssen drin sein. Ich brauche ein strategisches Bewusstsein dafür, wo möchte ich eigentlich stehen, blöd gesagt. Ich möchte dann irgendwie noch so die technische Basis haben für gewisse Sachen. Ich muss schlagen können, ich muss mich aus gewissen Sachen befreien können. Ich muss so ein bisschen so ein Verständnis haben. Das Ganze muss unter Druck eingeübt werden. Und dann möchte ich dann am Ende gucken, dass ich da immer weiter Technik reinfüttern kann. So, und das ist halt irgendwie in meinen Augen, wie ich jemandem beibringe, wie man vernünftig kämpft. Und Surprise Aggression Speed ist so eine Sache, ja, das kann ich oft sagen. Ich sage das zum Beispiel sehr selten in meinen Kursen. Ich nutze aber eigentlich die Idee, weil ich halt sage, hey, fang hier bitte nicht an, irgendwie groß rumzuverhandeln. Ne? Wenn du dich ballern musst, dann ballerst du dich und wenn nicht, dann lässt es. Aber genau da dieses Aufschieben ist manchmal das Ding, wo ich mir denke, ja, aber dafür muss man halt auch einfach wissen, wenn du zugreifen musst, musst du es dann auch können. Also es ist nicht ganz trivial, das Ganze, vor allem, wenn ich halt keinen Bock habe, selber auch zu kassieren. So, und das ist halt die Grundannahme, die ich brauche, wenn ich jetzt zu dem Schritt übergehe, so wir ballern uns jetzt, ich werde getroffen und ich gucke einfach nur, dass es nicht so schlimm ist. Und ich gucke einfach, dass ich das Ganze möglichst schnell für mich entscheiden kann, aber ich werde halt getroffen. Und vor allem hatte der Mike mir letztes Mal gesagt, gar nicht so stark drüber nachgedacht. Er meinte auch so, ey, wenn dir ein Zahn weggehauen wird, ne, sofort ins Krankenhaus. Oder auch so Geschichten wie, du triffst jemanden am Mund und auf einmal hast du dir die Hand irgendwie daran irgendwie verletzt, warum immer, sofort ins Krankenhaus, weil das ist super gefährlich. Und das sind so Faktoren, alles Risikofaktoren, die du nicht unbedingt haben willst. Aber wenn du es nicht aussuchen kannst, dann muss das halt irgendwie lieferbar sein. So, und da, ja, Verrohung vielleicht. Ich weiß aber auch nicht, ob man darauf jemanden reduzieren sollte, weil im Endeffekt ist es etwas, wo ich sage, du lebst, also die Menschen, die halt darüber sprechen, jemand, der nicht gewaltkompetent ist, ist halt in meinen Augen halt auch nicht in der Position, Leute, die gewaltkompetent sind, zu verurteilen, weil diese Person sucht sich das nicht aus, diese Person ist im Notfall einfach Opfer ihrer Umstände. Das ist ja nicht so, als ob dann jemand sich entschieden hat, nicht gewaltkompetent zu sein, sondern du hast es halt einfach nicht. Das ist genauso wie Leute, die halt nicht in der Lage sind, irgendwie selbstständig, keine Ahnung, bei der Pizzeria irgendwas zu bestellen. Und ich so, ja, das ist jetzt nicht unbedingt eine Sache, wo ich sagen würde, da bin ich jetzt stolz, oh, diese komischen Leute, die bei der Pizzeria bestellen. So, nee, es hat einfach nur einen gewissen, es ist immer eine gewisse Frage von, wie selbstständig, wie eigenständig bist du eigentlich? Wie sehr kannst du auf dich alleine gestellt für dich sorgen? Und das ist halt genauso eine Sache wie, keine Ahnung, verdiene ich Geld, mit dem ich mich ernähren kann? Weiß ich, wie ich Konflikte mit meinen Freunden austrage, sodass wir da irgendwie, dass man da irgendwie ein gutes Verhältnis zueinander halten kann? So all diese Geschichten, die kommen alle irgendwie so zusammen. Und ich finde, eine davon ist halt, bin ich in der Lage, im Zweifelsfall Gewalt abzurufen? Am besten ja. Sollte ich das deswegen bei jeder Gelegenheit tun? Auf jeden Fall nein. Mhm. Das ist halt der Punkt, der ganz klar auch damit durchschwingt. Überlegt euch das gut. Sich ballern ist richtig scheiße. Ist wirklich scheiße. Also man gewinnt dabei auch nichts am Ende des Tages. Es ist kacke, danach tut irgendwas weh. Eventuell hat man sich dabei wirklich auch noch schön verletzt. Ne, am besten noch irgendwas gerissen oder ne, schön irgendwie den Zahn raus oder so. Ey, da gewinnt keiner bei. Das ist richtig ekelhaft und scheiße. Und es geht einfach nur darum so, okay, möchte er jetzt 100% einstecken oder möchte ich, dass es ein möglichst, ne, dass ich da möglichst viel Widerstand leisten kann? Da ist halt einfach die Frage, ey, ganz ehrlich, warum sollte ich das dulden, dass jemand anders sich das aussucht? Ich habe mir das nicht ausgesucht, ich will das ja auch nicht in dem Moment. Aber warum sollte ich das dulden, dass jemand anders mich jetzt gerade irgendwie auserkoren hat, um jetzt irgendwie erstmal ein paar aufs Maul zu bekommen? Das, also, ist ein Gedankengang, wo, also wenn das jemand äußert, merke ich daran, dass diese Person halt keine Ahnung hat, wovon sie spricht. Mhm. Weil ich habe mir den Gedanken auch gemacht und dann bin ich relativ schnell an den Punkt gekommen, dass ich verstanden habe, so, ja, du solltest keinen Spaß daran bekommen in dem Sinne. Das sollte keine Sache aus Bestreben nach, keine Ahnung, Anerkennung der eigenen Fähigkeiten oder oh, ich bin ja so ein krasser Typ. Das sollte nicht der Fokus dessen werden. Aber es hat auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung. Ne, das ist so, vergleichen wir auch immer wieder mit Fahrsicherheitsthematik. Ne? Ich muss jetzt nicht unbedingt Driftmeisterschaften machen, nur weil ich ein Auto fangen kann, was wieder einbricht. Das eine ist halt total an eine Notsituation gebunden und das andere ist etwas, was ich mache, weil es mir Spaß macht. Das ist nicht dasselbe Ding. nicht jede Person, die mal so ein ADAC-Training mitgemacht hat, ist deswegen irgendwie in der Formel D unterwegs. So, das ist einfach nicht, wie es funktioniert. Und das ist halt zum einen, finde ich, eine Antwort auf das Thema Verrohung. Zum anderen nochmal das Surprise-Aggression-Speed-Modell mit aufzugreifen. Das reicht nicht. Es ist nur so eine Art Faktor, der beschreibt, was du in deinem Training anstreben solltest. Und dann als letztes, also keine Ahnung, ich würde nicht so leben wollen. Ich würde nicht gerne ein Leben führen wollen, bei dem ich nicht in der Lage bin, zumindest einen Grundstock an Aggressionen mit an den Tag legen zu können, der mich einfach in der Vergangenheit auch schon aus echt blöden Situationen rausgeholt hat. Und gerade wenn man da auch, das ist auch, ey, ich finde das total geil, wenn Menschen ihr gesamtes Leben noch nie Gewalterfahrung gemacht haben. Geile Sache, Alter. Wirklich cool. So schön für euch. Aber sobald ihr das einmal gemacht habt, merkt ihr, ihr könnt euch halt entweder darin so in einer totalen Machtlosigkeit verlieren oder ihr könnt halt versuchen, euch damit auseinanderzusetzen. Aber es gibt nur noch diese beiden Optionen. Ignoranz funktioniert halt nur so lange, bis ich die Ignoranz nicht mehr durchgelassen bekomme. Und dann habe ich entweder was zu bieten oder eben nicht. Aber das ist keine Sache, in der man sich irgendwie für immer aufhalten kann. Nur weil ich von dem Problem wegschaue, heißt es nicht, dass es nicht da ist.
Ja, und was ich abschließend noch sagen möchte, ist einfach, ich finde dieses Surprise Aggression Speed Prinzip eigentlich super. Es gibt Menschen, die keine Ahnung haben und sowas noch nie gemacht haben, einfach die Möglichkeit, dass man ihnen sagt, pass auf, es besteht da so eine kleine Chance, dass du jemanden möglicherweise überlisten kannst, wenn du das so machst. Aber wenn du jetzt Trainerin oder Trainer bist und du verkaufst aus den Leuten so, sag ihnen aber auch, dass einfach dann die innere Einstellung einfach da sein muss und man einfach dann bereit sein muss, auch dann Vollgas zu geben. Dass das nicht so ein Ding ist, wie einfach mal Licht und an und Licht auszuschalten, dass es total einfach ist, sondern dass das wirklich eine ganz, ganz krasse Geschichte ist, dann diese Surprise Aggression Speed Geschichte. Nichtsdestotrotz kann ich mir schon vorstellen, dass das den gerade auch so Anfängern trotzdem auch ein bisschen hilft, weil sie einfach so denken.
Als Orientierungshilfe.
Ja, als Orientierungshilfe. So nach dem Motto, ich habe halt so manchmal das Gefühl, die Leute denken so, boah, sie hätten gar keine Chance. So, und wenn man ihnen natürlich dann sagt, ey, pass auf, wir haben da so dieses Prinzip, aber man muss halt ehrlich mit ihnen sein. Ich glaube, dann ist das echt fair. Und wenn man dann die Leute so langsam auch an das Kämpfen heranführt und sie dann das Prinzip da oben noch draufstülpen, dann wird das noch alles viel, viel besser. Ja, muss man ganz klar sagen. Jo. Ja. Haben wir noch was? Ne, sind durch, ne?
Ich bin zufrieden.
Ich bin auch zufrieden. Ach, wir waren wieder so toll. Fantastisch. Ja, ihr Lieben da draußen. Ja, falls ihr das auch fantastisch fandet oder auch nicht, schickt uns doch einfach mal eine E-Mail wieder. Schreibt uns doch einfach, wie ihr zu dem Thema Surprise Aggression Speed steht. Schreibt uns doch auch vielleicht mal, wie ihr das ja in euren Unterricht einbaut. Ob das bei euch auch eher so das Anfängerding ist oder eher das fortgeschrittenen Ding. Und ja, würde uns auf jeden Fall sehr, sehr freuen, von euch zu hören. Dann würde ich sagen, jetzt wie immer, ne, passt auf euch auf, bleibt gesund und
bis zum nächsten Mal.